Pogo-Fähigkeit von Gitta Pein. Das ist unter anderem ein Buch, das sich mit der Fähigkeit beschäftigt, in komplexen, polarisierten und ideologisierten Gesellschaften konstruktiv und mutig zu kommunizieren. Der Begriff Pogo-Fähigkeit steht dabei für die Fähigkeit, Konflikte nicht zu vermeiden, sondern sie aktiv und offen anzugehen. Ähnlich wie beim Pogo-Tanzen, bei dem es um Bewegung, Ausdruck und das Aushalten von Kontakt und auch blauen Flecken geht. Gitta Pein, eine deutsche Kybernetikerin und Systemforscherin, entwickelt im Buch einen kybernetischen Ansatz, um Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Organisationen zukunftsfähig zu gestalten. Es geht darum, echten Austausch zu fördern, Kritik zuzulassen und die eigene Komfortzone zu verlassen, ohne in oberflächliche Wertschätzungskulturen zu verfallen. Das Buch wird als herausfordernd, aber auch als inspirierend und praxisnah beschrieben, das zum Nachdenken und zum Diskutieren anregt. Also ein Buch, das keine einfache Anleitung, sondern eher als Einladung zum Mitdenken und Ausprobieren konzipiert ist. Es fordert die Lesenden heraus, eigene Denkmuster zu hinterfragen und neue Wege für Dialog und Diskurs zu finden und vor allem zu wagen, das heißt auch zu begehen. In diesem Podcast ist Gitta Pein mein Gast und wir sprechen über Pogo-Fähigkeit, Pogo-Herzen, Pogo-Tanz, Hirnfürze, Humor und Konfliktsysteme. Neugierig? Na, dann ab in den Podcast. Ohren auf, Hirn an und lassen Sie sich von Gitta Peins Antworten und Gedanken inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Hallo Gitta, herzlich willkommen im Podcast Soziologische Perspektiven.
Hallo Claudia, ich bin froh, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Oh, es freut mich auch. Ich habe mich gefreut wie Bolle auf dich und auch aufs Thema, weil wir heute, so finde ich, ein sehr spannendes Thema haben, nämlich dein Buch Pogo-Fähigkeit. Nach dem Lesen habe ich so verstanden, das ist ja ein Tanz, deswegen würde ich jetzt ganz gerne mit dir durch diesen Podcast tanzen, wenn du damit einverstanden bist.
Sehr gern, lass uns pogen.
Lass uns pogen, genau. Und dann würde ich ganz gerne, bevor wir jetzt auch tiefer ins Buch einsteigen, gleich zu Anfang aufgreifen. Du hast da ein Zitat drin aus dem wunderbaren Buch Hobbit von Sir Ronald Reuel Tolkien. Und da geht es um Bilbo Beutlin, der als Meisterdetektiv ja gefeiert wird im Hobbit. Und da hast du ein Zitat drin, das würde ich ganz gerne mal nennen, weil damit die Zuhörer das einmal gehört haben, für die, die dein Buch vielleicht noch nicht gelesen haben. Und dann eben meine Frage dazu. Und das Zitat geht folgendermaßen. Ich weiß, dass Zwerge störrisch, dickköpfig und schwierig sein können. Sie sind misstrauisch und geheimniskrämerisch und mit den schlechtesten Manieren, die man sich nur vorstellen kann. Aber sie sind auch mutig und gütig und bis zur Selbstaufopferung loyal. Aber ich habe sie liebgewonnen und ich würde sie retten, wenn ich kann. Das sagt also Bilbo Beutlin, der Meisterdetektiv. Und mit diesem Zitat startest du dein Buch. Wozu und warum gerade dieses Zitat?
Weil es von Herzen klar macht, wir sind alle unterschiedlich und wenn wir als demokratische Sozialgemeinschaft zusammenleben wollen und wenn wir in Organisationen miteinander zurechtkommen wollen, müssen wir akzeptieren, dass Evolution uns unterschiedlich hervorgebracht hat und auch Kultur uns unterschiedlich mitorientiert. Und ich fand dieses Zitat einfach herzerwärmend, weil es so wunderbar auf den Punkt bringt, manche Leute sind halt einfach anders und damit müssen wir irgendwie zurechtkommen. Ich muss jetzt nicht unbedingt auf einem Ameisenhaufen meditieren und mit jedem Gewalttäter zusammenarbeiten. Dafür haben wir ja aber auch Hintergrundwerte in unserer Gesellschaft. Aber wenn ich mir anschaue, was im Moment passiert oder passiert ist, was sich jetzt eher schon wieder wandelt in Richtung mehr hierarchische und männlich dominierte Strukturen, ist eine Übersteuerung in Richtung von Wertschätzung, wo weggebügelt wird, dass Menschen nun mal anders ticken. Und die Ersten, die dabei über den Rand unseres Universums fallen, das sind die Neurodiversen. Und da ich selbst hochsensibel und hochintelligent bin, kenne ich das Problem, dass ich manchmal halt anders bin und mich irgendwie in Gesellschaft oft fühle wie ein Außerirdischer, der da gelandet ist und erstmal irgendwie klarkommen muss. Und ich freue mich immer, wenn Menschen mich nehmen, wie ich bin. Und genau das ist ein Part von Pogo-Fähigkeit, halt zu respektieren. Die einen sind Zwerge, die anderen sind Elben, die nächsten sind Menschen. Ja, wir haben auch ein paar Trolle mit dabei.
Und vor allem ja. Die hässlichen Orks, die haben wir auch.
Die haben wir auch, aber die haben ja auch eine Hintergrundgeschichte. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt mit Gewalttätern zusammenarbeiten oder Orks erlauben, die Gesellschaft zu zerschlagen. Darum geht's jetzt nicht. Aber die Zwerge, ja, die sind halt anders und gehen auch so manchmal auf die Nerven. Aber trotzdem ist Zusammenarbeit, Kooperation miteinander möglich. Und darum geht's unter anderem.
Dankeschön für diesen Einblick. Und weißt du, an was ich denken musste? Der Bilbo ist ja nun ein Hobbit. Und Hobbits sind ja noch mal kleiner als die Zwerge. Und die haben Haare auf den Füßen. Und da habe ich mir gedacht, ja, und bei uns Menschen ist es so, da haben manche Haare auf den Zähnen.
Ja, das stimmt.
Also lass uns zurück zu deinem Buch gehen, liebe Gitta. An wen richtet sich dein Buch Pogo-Fähigkeit?
Also es richtet sich erst einmal an alle, die interessiert daran sind, wie wir die Frage, wie wir Kommunikation orientieren können, besser beantworten können als bislang. Pogo-Fähigkeit ist ein Merkmal einer spezifischen Gruppe von Systemen, nämlich den Systemen, die ko-kreativ funktionieren, wie eigentlich unsere Demokratie oder wie das in der Demokratie vorgesehen ist. Und ich habe das Buch geschrieben, ja, vor allen Dingen für Menschen, die auch Spaß daran haben, gesellschaftlich mitzuwirken, die Spaß daran haben, Leadership-Funktionen in Gesellschaft zu übernehmen, die ihnen natürlich zugewiesen werden müssen. Sowas kann man sich nicht erzwingen, sondern das muss eben auch von der Umgebungsgesellschaft angeboten werden. Du kannst das übernehmen. Ich habe es geschrieben für Menschen, die spüren, dass wir mehr mit der Evolution zusammenarbeiten müssen, dass wir wegkommen müssen von reinem Wortwissen, das keine Körperlichkeit mehr dahinter hat. Und ich habe es geschrieben für Menschen, die ganz genau wissen, ein richtiges Boot muss schaukeln und in Kommunikation tut's eben auch mal weh. Oft bemerke ich überhaupt erst an der Irritation, dass ich mit jemand anderem spreche. Plus, was mir persönlich ein Anliegen war mit dem Buch, das hast du jetzt nicht gefragt, aber ich schaue das einfach noch mit rein. Ich bin ja auch Leserin meines eigenen Buches, ist, ich möchte auch zeigen, dass und wie wir mit der Forschung, die wir entwickelt haben, komplexe Systeme deutlich effizienter und effektiver orientieren können, weil wir darüber heute zeigen können, was sind überhaupt die Merkmale des jeweiligen Systems, ganz rudimentär, und zeigen können, was sind die kürzesten Wege von A nach B, entlang derer man dann die Modelle, Methoden, Maßnahmen, die man dazu entwickelt, aufbauen kann. Wir müssen nicht mehr so viel raten. Wir sind auch nicht mehr so viel auf reines Wort, Buch, Text und Erfahrungswissen angewiesen, das immer mit dem Problem kommt, dass da Akzidenzien bei sind, die sehr individuell sind. Also ich unterscheide Attribute von Akzidenzien. Ein Attribut ist notwendig. Ein Akzidenz hat mit dem Individuum, mit der Kultur, mit dem Milieu, mit der jeweiligen Gruppe, was auch immer zu tun und ist nicht unbedingt notwendig. Und das muss man natürlich auch unterscheiden können. Und Erfahrungswissen hat immer sehr viele Akzidenzien. Ganz praktisch gesehen wird dieses Buch unter anderem in der sozialen Arbeit bereits angewendet, weil es dort dabei hilft, Konflikte schneller dahin zurückzuführen, wo sie hin sollen, nämlich in Richtung einer Lösung, einer gemeinschaftlichen Orientierung. Und sie werden auch in der Mediation bereits eingesetzt, auch dort sehr erfolgreich. Wobei ich zusätzlich noch, und ich rede jetzt sehr viel und sehr lange und bitte um Entschuldigung, das
alles
ist bei
gut.
Mir so, dass den Pogo muss man mit mir können. Wenn man mir eine Frage stellt, beantworte ich die aus 20 verschiedenen Richtungen. Und es ist eins meiner Anliegen ist auch, es ist ein Buch meiner Ansicht nach, das relevant ist, um zu begreifen, wie wir diese Gesellschaft jetzt orientiert bekommen. die sich nämlich dummerweise so langsam aber sicher aus dem Pogo in Richtung von, ja, wir nennen das konfliktäre Monotonie entwickelt. Und so etwas kann von Populisten richtig gut gesurft werden und die leisten da auch ihren Beitrag zu. Mhm. Und Pogo-Fähigkeit ist eine Möglichkeit, wie man das umorientiert bekommt.
Mhm. Der Pogo ist ja eher so ein wilder Tanz. Du hast es verstanden. Wie kam es denn, dass du genau diesen Tanz für dein Buch gewählt hast? Ist da irgendwie was, auch noch was dahinter, dass da was mitschwingt, außer dass du vielleicht gerne tanzt?
Tatsächlich tanze ich gar nicht mehr so gerne. Ich bin 60 und irgendwann hat das Interesse daran aufgehört. Ich war auch nie Punk, bis ich meinen Mann kennengelernt habe und Punkmusik schätzen gelernt habe. Ich bin auf die Idee Pogo tanzen gekommen, als mir klar wurde, dass insbesondere ko-kreative Systeme, wo die Kreativität durch das gesamte System erzeugt wird und auch durch das gesamte System durchmeandern kann, etwas kann, was andere Systeme nicht können, nämlich mit allen Formen umgehen, die uns überhaupt zur Verfügung stehen. Und da habe ich mich gefragt, okay, ein System, das das kann, ja, mathematisch gesehen sind solche Systeme Turing vollständig, das sind universelle Turing-Maschinen. Ein System, das kann mit Konflikten kreativ umgehen.
Mhm.
Und der Pogo ist eigentlich mal so ein Ausdruck gewesen zum Spannungsabbau. Entstanden ist der über den, ich glaube, Lead-Gitarristen der Sex Pistols, der in einer Kneipe oder in einer Diskothek damals in London auf der Stelle gehüpft ist, weil einfach kein Platz auf der Tanzfläche war. Und das hat ein Musikjournalist gesehen und der hat das Pogo genannt nach dem Pogo-Stick. Das ist so ein Ding, da stellst du dich drauf und kannst damit durch die Gegend hüpfen.
Okay.
Ja, und dieses Rauf- und Runterhüpfen, das hat den Musikjournalisten an den Pogo-Stick erinnert. Und so hat sich das dann entwickelt. Und beim Pogo ist es so, du springst auf der Stelle. Das heißt, das Ziel ist nicht unbedingt, jemand anders anzurempeln. Ja, da müssen wir auch unterscheiden zwischen Violent Dancing und Pogo. Aber du weißt, du kannst nicht immer auf derselben Stelle hüpfen. Das geht körperlich gar nicht. Das Resultat ist einfach, dass man sich anrempelt dadurch. Mhm. Und das passiert bei Kommunikation auch. Und im Pogo, dieses Anrempeln kreativ lustvoll mitgenommen, bis zu dem Punkt, wo jemand verletzt wird. Und das ist der Unterschied zu Violent Dancing. Mhm. Beim Pogo gehen bei Verletzung alle auseinander, wie im Moshpit auch, im Metal. Alle gehen auseinander, schaffen demjenigen, der verletzt wurde, Raum und helfen ihm auch wieder auf. Bei Violent Dancing passiert das nicht. Dort rechtfertigen die Leute ihr Ich verletze andere dadurch, dass der andere irgendetwas getan hat, was angeblich sie dazu berechtigt, ihn verletzt zu haben.
Mhm.
Wie bei Bärbel Baas kürzlich, die etwas vor der Arbeitgeberversammlung gesagt hat, wofür sie ausgelacht wurde von einigen dort. Was dann von Presse, Arbeitgeberverbänden und so weiter aufgegriffen wurde, als sie hätte sich jetzt gegen alle gerichtet, aber sie hat sich nur gegen eine bestimmte Gruppe gerichtet, die ihr gegenüber Violent Dancing gezeigt hat. Violent Dancing erkenne ich, wenn die Leute hinterher dann hingehen, ja, und Bärbel Baas dafür verantwortlich machen, dass sie schlecht behandelt haben. Das ist Violent Dancing. Im Pogo geht man auseinander, hilft dann dem anderen auf und stellt dann die Frage, können wir jetzt weiter tanzen? Es wird nochmal krachen, wir werden Probleme miteinander haben, aber irgendwie lösen wir die schon.
Mhm. Du hast jetzt viele, viele Dinge angesprochen, Gitta, die mich total getriggert haben, positiv getriggert. Vor allem diese Kreativität, die du angesprochen hast. Und dann dieses eben mit Konflikten kreativ umgehen und gemeinsam tanzen und auch einander helfen. Das heißt, wenn einer umgefallen sein sollte mit seinem Pogo-Stick, dass man ihm aufhilft. Dennoch glaube ich, dass bestimmt einige Menschen auf Missverständnisse stoßen oder ein Missverständnis in sich entwickelt, wenn sie von Pogo-Fähigkeit gehört haben oder das erste Mal lesen. Deswegen meine Frage an dich, wurde an dich schon mal Misstrauen geäußert bezüglich dieses Titels oder deines Buches oder gehen die Leute damit total verständlich um und wissen gleich, was du damit meinst?
Also die überwiegende Mehrheit reagiert begeistert, weil sie in Pogo-Fähigkeit eine Erleichterung für sich selbst bemerken. Wenn ich mit anderen in Kontakt komme, dann knallt es eben auch mal. Das passiert, das gehört dazu. Und sie haben das Gefühl, viele haben das Gefühl, dass durch die Wertschätzungskulturen, die versucht wurden zu bauen, neue Unterdrückungssysteme passiert sind. Und diese Ansicht teile ich sowohl theoretisch als auch praktisch. Habe das auch so erlebt und schreibe dazu auch einiges in dem Buch. Das Problem ist halt einfach, und ich muss noch mal ein bisschen ausholen, dass Wertschätzung als sozialer Wert, nicht als persönlicher, sondern als sozialer Wert kippt in Richtung von Tone Policing. Du hast dich so und so zu verhalten, nur dann bist du wertschätzend. Und eben genau das nicht erlaubt am Ende, dass der andere anders sein darf. Und das müssen wir meiner Ansicht nach aushalten. Und da haben viele den Eindruck und das Gefühl, ja endlich sagt's mal einer. Viele versuchen es dasselbe über Kritikfähigkeit hinzubekommen und scheitern auch dort wieder daran, dass man immer kritikfähig sein soll. Das kann aber niemand leisten. Und Pogo-Fähigkeit bedeutet mehr als Kritikfähigkeit oder Wertschätzung. Pogo-Fähigkeit bedeutet, es gibt auch Leute, mit denen komme ich nicht klar und auch das ist in Ordnung. Es gibt Kritik, mit der komme ich nicht klar und auch das ist in Ordnung. Ich muss nicht alles mediieren. Ich muss nicht alles ausgleichen. Ich muss nicht überall jeden Konflikt lösen. Es gibt Konflikte, die können wir gemeinsam kreativ lösen. Es gibt welche, die führen zu gar nichts. Ja, dann lässt man es eben. Ist ja gut. Ja, ich bin übrigens auch Freundin auf LinkedIn zum Beispiel von der Blockiertaste. Dazu habe ich diesen Spruch, ich muss nicht auf einem Ameisenhaufen meditieren. Jetzt gibt es natürlich ein paar Leute, die erstmal irritiert sind. Die kommen in der Regel aus der Fraktion Wertschätzung, die nicht damit zurechtkommen und die das Gefühl haben, hier geht es jetzt darum, Gewalt auszudrücken. Aber das ist nicht der Punkt. Darum geht es bei Pogo-Fähigkeit nicht. Und in der Regel bekommen wir das auch schnell geknackt, wenn sobald verstanden wurde, dass Wertschätzung paradox funktioniert. Sie bringt hervor, was sie zu vermeiden versucht. Zwangsläufig. Einmal dadurch, dass je länger wir über Wertschätzung als sozialen Wert sprechen, desto mehr fällt auf, wie viel wir nicht wertschätzen und auch nicht wertschätzen können, sollten oder dürfen, wie beispielsweise bei Verfassungsbruch durch die AfD. Umgekehrt führt aber Wertschätzung, weil sie paradox funktioniert, mit Sicherheit. Ja, das ist kein Ob, sondern das ist nur eine Frage des Wann. In Tone Policing, in Erziehungskulturen, in denen versucht wird, zu regulieren, wie die Menschen sich zueinander verhalten. Und Pogo-Fähigkeit erlaubt dem Individuum seine Wertschätzung als persönlichen Wert. Ne, das finde ich gut, wenn andere jemand anderen wertschätzen. Aber Pogo-Fähigkeit verlangt Wertschätzung nicht als sozialen Wert, sondern sagt nur, dass eine bestimmte Gruppe von Systemen von sich aus dazu in der Lage ist, mit allem zurechtzukommen, was anders tickt, außer Gewalt. Das ist interessant insofern, als dass wir Pogo-Fähigkeit nicht haben müssen, sondern wissen, es gibt Systeme, in denen kommt die automatisch mit.
Zum Beispiel?
Ko-kreative Systeme, die sich durch mehrere andere Merkmale kennzeichnen. Unter anderem haben sie Hintergrundwerte in ihnen. Dann läuft in ihnen die Kreativität quer, also diagonal durchs gesamte System und wird komplett erzeugt. Dort entstehen Verwirbelungen und in diesen Verwirbelungen werden tatsächlich alle vorhandenen Formen mitgenommen. Das heißt, dort entsteht Pogo-Fähigkeit als Resultat aus den anderen Merkmalen des Systems. Ich muss aber Pogo-Fähigkeit nicht überall haben. Und das erleichtert natürlich die Menschen auch, dass wir zeigen können, es gibt wir kennen insgesamt 4 Sorten von Systemen, für jedes System funktionale Räume. Hierarchien haben ihre Berechtigung beim Militär zum Beispiel. Sowas wie, wir nennen das komplexes Driften, haben wir bei Brainstormings. Monotone Systeme, wo einfach etwas durchgereicht wird, haben wir überall da, wo die Arbeit in Ruhe, in geordneten Bahnen läuft und wo man sich nicht groß auseinandersetzen muss. Ko-kreative Systeme brauche ich überall da, wo ich auf die Kreativität aller angewiesen bin. In Demokratien zum Beispiel, die sind das. Und auch das erleichtert jetzt natürlich, wenn der Konfliktfall auftritt und jemand sagt, naja, aber Pogo-Fähigkeit ist mir zu hart, ich komme damit nicht gut zurecht, dass die Aufforderung wegfällt. Du musst selbst nicht Pogo-fähig sein, das ist nicht nötig. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, daran arbeiten, so gut wie möglich damit zurechtzukommen, dass andere anders ticken. Aber in ko-kreativen Systemen entsteht das von alleine. Und das Interessante ist, dass diese Systeme eben auch tatsächlich dazu in der Lage sind, Violent Dancing in Form von Narzissmus, Soziopathie, Psychopathie zu verwandeln. Im Gegensatz zu Wertschätzungskulturen, die in Richtung Monotonien laufen, Erziehungskulturen, wo die dunkle Triade und Violent Dancing die Wertschätzung surft, indem sie solche Sachen sagen kann, wie das fand ich von dem und dem jetzt nicht sehr wertschätzend, kann jemand wie Trump oder ein narzisstischer Boss in einem Unternehmen zum Beispiel Wertschätzungskultur surfen, um darüber sein Ding durchzudrücken, weil niemand mehr da ist am Ende, der sich traut, dem noch Paroli zu bieten. Das kann er in ko-kreativen Systemen nicht. Dort müssen sich auch Hardcore-Narzissten anpassen oder sie fallen aus dem System. Und auch deren Formen können dort konstruktiv und kreativ mitgenommen werden.
Ich möchte ganz gerne nochmal darauf zurückgehen. Du hast jetzt gerade gesagt, diese ko-kreativen Systeme, da muss der Einzelne nicht Pogo-Fähigkeit entwickeln oder haben, sondern sie entwickelt sich. So habe ich dich verstanden.
Ja.
Das, was ja Zuversicht gibt und auch mutig macht, weil man denkt, ja, es kommt mit der Zeit. Da ist etwas im Flow, in der Bewegung, würde ich jetzt mal so sagen, und kommt. Dennoch könnte ich mir gut vorstellen, dass die Menschen sich etwas überfordert fühlen, auch in ko-kreativen Systemen, dass sie sagen, wann bin ich in meiner Selbstüberforderung? Welche Grenzen zeigen sich auf bei mir, beim anderen, beim System, beim ko-kreativen System? Wie siehst du das denn?
Ja, genau so. Danke, das ist ein ganz wichtiger Impuls. Eins der ersten Beratungsunternehmen, die mit dieser Forschung gearbeitet haben, ist das Unternehmen Shift Happens. Und die haben dort eine Regel entwickelt, die ich hervorragend finde, nämlich wir gehen vom geringst nötigen komplexen System zum höheren. Ko-kreative Systeme haben eine enorm hohe Komplexität, mit der sie umgehen müssen. Monotone Systeme sind die niedrigsten. Und das ist auch vernünftig, gerade in Organisationen. In Gesellschaft muss man es anders denken. In Organisationen müssen wir einfach die Frage beantworten, was ist die niedrigste Komplexität, die ich hier brauche, um das Ziel zu erreichen, was das Unternehmen vorgibt? Brauche ich nicht überall ko-kreative Systeme? Und du hast völlig recht, dass die häufig auch überfordern. New Work zum Beispiel funktioniert eigentlich als ko-kreatives System. Wir sehen das aber so sehr selten in der praktischen Umsetzung. Deshalb, weil die Menschen überfordert damit sind, so viel Verantwortung zu übernehmen und weil auch ihre Kreativitätskraft noch nicht an dem Punkt angekommen ist, dass sie das könnten. Das hat mit unserem Bildungssystem zu tun. Du brauchst eine Menge innere Kraft und Stamina und Bereitschaft auch zur Auseinandersetzung und am Ball bleiben können, um sowas zu können. Wo ko-kreative Systeme toll funktionieren, ist unter Leuten, die das wollen, brauchen und die schon Spaß haben an der Auseinandersetzung. Wenn da andere mit dazukommen, dann entsteht da eine gewisse Leichtigkeit. Man sieht es auch bei viel in der Metal-Kultur, dass Metalheads, die haben oft ein Herz aus Gold. Ja, tolle Leute, die schlicht damit zurechtkommen, dass andere anders ticken. Natürlich längst nicht alle, ne? Aber da gibt es so einen Drive in so eine Richtung. Das hat damit zu tun, dass das eine Kultur ist, die die Konfrontation, die Spaß hat an der Konfrontation, während sie aber gleichzeitig extrem darauf aufpasst, dass die Schwachen mitgenommen werden. Es ist ganz toll zu sehen, wie dort mit Körperbehinderung umgegangen wird, ja, wie dort auch mit kognitiven Problemen umgegangen wird. Ganz toll. Ja, und man muss wirklich von in den Organisationen schauen, was sind das für Leute, was sind das für Aufgaben, was ist hier möglich und was ist hier nötig. Und dann gehen wir vom kleinsten System hoch zum ko-kreativen. Das braucht ko-kreative Systeme, brauchen wir wirklich nur da, wo wir auf hohem Niveau neue Ideen entwickeln wollen.
Was ja auch für unsere Gesellschaft förderlich wäre. Also du hast jetzt gerade von Organisationen gesprochen. Ja. Wenn wir das vielleicht mal ein bisschen größer jetzt noch denken, also gerade auf unsere politische Kultur in der Gesellschaft, was denkst du, wie könnte Pogo-Fähigkeit da am besten gelebt und überhaupt angebracht werden?
Ja, das ist eine der wichtigsten Fragen meiner Ansicht nach unserer Zeit heute. Demokratien funktionieren als ko-kreative Systeme. Sie entwickeln in sich Teilorganisationen, in denen mit anderen Formen gearbeitet wird, was sehr schön zeigt, wie ko-kreative Systeme funktionieren. Wir haben klare Ordnungen, wir haben Hintergrundwerte, wir haben Prozederes entwickelt und so weiter. Was wir nicht haben, sind Bildungssysteme, die die Bürger darauf vorbereiten, wie sie in Demokratien miteinander umgehen können. Wie sie mit Kommunikation umgehen können. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt. Alle Demokratien sind auf die kreative Leistung ihrer Bürger angewiesen. Kreativität, die sich frei entfalten will, muss eine gewisse kognitive und existenzielle Freiheit haben. Mit Wirtschaftsmodellen wie neoliberalistischen oder sogar libertären Vorstellungen kriegen wir das schon einmal gar nicht. Ja, das Schuldenmodell, also allein schon das Geldschöpfungsmodell, muss nochmal neu durchdacht werden. Denn die Idee, dass Staatsschulden ein Problem sind, stimmt so schlicht nicht. Befördert am Schluss eine Auseinandersetzung in der Bevölkerung, die den Druck immer weiter nach unten durchreicht. Da gibt es Zusammenhänge wirtschaftspolitisch gesehen und wirtschaftsaufklärerisch gesehen zu Pogo-Fähigkeit. Auf der anderen Seite müssen unsere Bildungssysteme massiv meiner Ansicht nach hingehen und die Bürger bewaffnen. Ja, sie müssen ihnen existenziell den Rücken freischaufeln, damit sie sich einbringen können. Denn jemand, der die ganze Zeit Angst hat, der kann doch nicht klar geradeaus denken und schon gar nicht hochkomplex. Und dann brauchen wir Bildungssysteme, in denen die Kinder, aber natürlich auch die Erwachsenen lernen, wie funktioniert Kommunikation, wie bezieht sie sich auf sich selbst, wie funktioniert Sprache. Die wenigsten Menschen können meinen, was sie sagen und folglich auch nicht sagen, was sie meinen. Und das erzeugt massive Konflikte in unserer Gesellschaft. Obendrauf die heutigen Veränderungen durch, ich nenne das Wirklichkeitssimulation, wo Algorithmisierung, Digitalisierung, Vernetzung und Globalisierung zusammenfallen. Und eine neue Komplexität hervorgebracht haben, mit der die Menschen erst recht nicht umgehen können. Wir versuchen momentan, das mehrdimensionale Schwein durch den Schlitz zu stopfen und landen in massiven Konflikten und Polarisierungen, die jetzt Gefahr laufen, uns aus der Demokratie zu kicken. In den Vereinigten Staaten kann man zusehen, ne, wie oligarchische Interessen genau diese Konflikte, ich nenne das konfliktäre Monotonien, surfen, um zunehmend immer mehr Druck auszuüben, um darüber den Willen der Bevölkerung, sich dagegen zu stellen, immer mehr unter Kontrolle zu kriegen und ein System zu erzeugen, das schlussendlich dann den oligarchischen Interessen dient. Das ist ein Zeichen, dass da schon ganz grundlegend vorher was ungesund war, dass die Demokratie nicht gut funktioniert hat, was die Kommunikationsseite der Demokratie angeht. Und in Deutschland haben wir ein ähnliches Problem. Ja, die Vereinigten Staaten üben massiven Druck aus auf unsere Systeme. Die AfD versucht, massiven Druck auszuüben, wird auch immer stärker, weil kaum jemand gelernt hat, mit Kommunikation, mit Sprache, von der Metaperspektive aus umzugehen. Und wer das nicht kann, der fällt schnell aus dem Pogo in die Polarisierung.
Aber wenn ich da kurz dazwischen darf, diese Metaperspektive, wie gelingt es den Menschen, diese, das ist jetzt vielleicht, kann man das nicht so schnell sagen, das ist mir auch bewusst, aber vielleicht das könnte man das den Zuhörenden mitgeben, wie gelingt es uns als einfachere Menschen, diese Metaperspektive reinzukommen?
Man muss sich damit beschäftigen. Man muss lernen, wie Kommunikationssysteme funktionieren. Was tun die eigentlich überhaupt? Welche Formen gibt es? Wie rhythmisieren die sich, sodass man besser sehen kann, wo der eigene Beitrag im jeweiligen System liegt? Ich gebe ein Beispiel. AfD ist ein Phänomen, das die Polarisierung surft. Heißt, je mehr Menschen sich gegen die AfD stellen, ohne die Anliegen der Bürger und der Wähler mitzunehmen, nicht die Anliegen der Partei, das ist was völlig anderes, sondern die der Bürger, desto stärker wird die AfD. Weil jeder Wähler der AfD durch die Gegenseite das Gefühl hat, bestätigt zu sein und zu werden in seiner Unterstützung, seiner, ihrer Unterstützung der AfD, weil alle anderen zu ihm sagen, du bist ein Verfassungsfeind, du bist ein Nazi. Das hört natürlich niemand gern. Mhm. Und so trägt die Anti-AfD-Kultur, die keine Differenzierung in Sachen Anliegen der Wähler kennt, enorm dazu bei, dass die AfD immer stärker wird. Das sind Dinge, die man wissen muss. Und was es noch braucht, ist den Mut dazu, vorher falsch gelegen zu haben. Also ich sage mal, es gibt drei I's, die drei großen I's, die unsere Gesellschaft zerstören. Ideologie, Idiosynkrasie, also automatisierte Vorlieben und Abneigungen. Und Identifikation mit, also Identifikation mit der Ideologie, mit den Idiosynkrasien und mit den Fehlern, die ich früher gemacht habe. Ich meine, es war Seneca, der mal gesagt hat, Menschen neigen dazu, wenn sie jemandem Unrecht zugefügt haben, dem noch weiteres Unrecht hinzuzufügen, um das erste Unrecht unsichtbar zu machen. Aha. Das ist genau das, was bei diesen drei großen I miteinander passiert. Ja, ich kämpfe gegen die AfD, ich sehe mich als Ritter des Gerechten. Und dann kommt jemand wie Gitta Pein und sagt, Moment, was du hier machst, ist, du verstärkst das Phänomen AfD. Und da muss man jetzt wirklich die Bereitschaft haben, einen Moment durchzuatmen, pogo-fähig zu sein und zu sagen, das halte ich jetzt mal aus, da kommt jemand, der sagt mir das, okay, dann schaue ich da mal hin. Ja, das ist natürlich relevant. Plus, was wir brauchen, sind Leader in der Gesellschaft, die sich zusammentun, die dieses Wissen nutzen und die in den Talkshows, in den Medien, also nicht nur in den Social Media, sondern vor allen Dingen auch in den Zeitschriften, in den Magazinen und so weiter, massiv, hart netzwerkend zur Aufklärung beitragen, wie Kommunikation funktioniert. Denn wenn wir das nicht wissen, sind wir unseren eigenen Formen und den Rhythmisierungen, die sich bilden, ausgeliefert.
Wenn ich dich jetzt frage, Gitta, kannst du mir vielleicht in ein paar Sätzen sagen, wie Kommunikation funktioniert? Weil du es gerade angesprochen hast, könntest du das in ein paar Sätzen?
Ja. Erstmal, Kommunikation bezieht sich auf Kommunikation und nicht auf das, was ich im Kopf habe. Das ist wichtig zu wissen. Und damit habe ich eigentlich alles gesagt, was Kommunikation tut. Sie bezieht sich auf sich selbst. Und sie tut das nach der Form, an der sie sich rhythmisiert. Und da gibt es 4 Grundtypen, 6 Grundformen und insgesamt 24 Kombinationssysteme. Das ist alles. Aber der wichtigste Punkt ist, Kommunikation bezieht sich auf Kommunikation. Das heißt, wie in der Sesamstraße, beim Was-passiert-dann-Spiel, wo ich die Flasche oben auf die Rutsche lege und die loslasse. Mhm. Muss ich bei Kommunikation schauen, okay, ich sag was, was passiert jetzt als nächstes? Wie greift das System das auf? Und was entwickelt sich jetzt für ein Muster in Zeit? Rhythmisierung. Dann weiß ich was darüber, was dieses System macht. Ja, wenn du jetzt mit Ja-Aber reagierst und ich versuche, mein Ding durchzudrücken und du wieder Ja-Aber sagst, dann sag ich Ja-Aber, dann sagst du Ja-Aber und ich sag Ja-Aber, dann haben wir etwas, das nenne ich konfliktäre Monotonie. Und die tut das, was sie tut und nichts anderes. Um die zu verändern, müssten wir jetzt die Form ändern. Mhm. Aber wir gucken immer, wie greift das System das auf und was macht es dann als nächstes?
Das ist diese Metaperspektive, habe ich dich jetzt
richtig? Ja.
Gitta, ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörende denkt, das klingt alles spannend, richtig und auch gut. Aber wie setze ich es um? Was würdest du diesen Menschen raten?
Also ich würde Ihnen erst einmal empfehlen, deutlich langsamer zu werden mit den eigenen Reaktionen. Sich mehr Zeit dafür zu nehmen, sich anzuschauen, wie sich das System hier auf sich selbst bezieht. Polarisierung grundsätzlich zu meiden. Ja, ganz grundlegend. Und Metaperspektive einnehmen heißt auch zu sagen, so, ich lasse mich jetzt nicht in Inhalte hineinziehen, sondern ich bleibe ganz stur dabei, dass ich erstmal auf die Form gucke, was macht das System hier? Und dann versuche ich das zu beschreiben. Leute, ich sehe gerade hier im Raum, ja, alle reden durcheinander, jeder versucht sein Ding durchzudrücken und es kommt so recht zu gar nichts. Das Interessante ist nämlich, dass wenn wir wissen, wie sich Systeme selbst organisieren, nach welcher Form sie das jeweils tun, dann wird auch klar, niemand ist wirklich daran schuld, sondern das macht das System schlussendlich. Das befreit enorm. In Gesellschaft geht das schlussendlich dadurch, dass immer mehr Menschen so etwas tun. In kleineren Systemen wie in Teams, ja, oder in einer Familie, die man ja auch als Team begreifen kann, da ist es schneller gemacht. Ne, da sehe ich also schneller, okay, jetzt da habe ich jetzt eine konfliktäre Monotonie. Und dann gucke ich in mein, wie es gibt so einen Maßnahmenkatalog, und dann gucke ich da rein, wie komme ich von der konfliktären Monotonie am schnellsten jetzt in ein anderes System. Und dann sehe ich, wie dort die Form wechselt, und dann versuche ich genau diese Form zu orientieren. Ist relativ schnell gelernt. Mhm. Ein bisschen geschäftsschädigend ist das, was ich jetzt sage, für viele Beratungsunternehmen. Ist tatsächlich so, dass Leute, die das gelernt haben und die auf Organisationen gucken, oft nicht länger brauchen als 20 Minuten, um den größten Teil schon durchanalysiert zu haben. Das ist ziemlich cool. Ja, das geht damit sehr gut, weil es sich auf universelle Merkmale, ich hatte das vorhin gesagt, auf Attribute konzentriert und einer mehrwertigen Logik dahinter folgt, die eben diese Systeme uns jetzt zugänglicher macht. Und wir sind nicht mehr nur so da, naja, es ist halt komplex. Und muss man halt gucken.
Ja, gut, es ist auch ein bisschen so ein Schlagwort gerade, die Komplexität. Nehme ich so wahr.
Dass man ja.
Gitta, wir hatten im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich würde ganz gerne die Pogo-Fähigkeit auch in den interkulturellen Rahmen und Raum mal rein transportieren, weil ich selber weiß, ich habe in verschiedenen Ländern schon gelebt, dass natürlich verschiedene Kulturen unterschiedliche Regeln und auch unterschiedlichen Umgang mit Konflikten, mit Kritik, mit Kommunikation mit sich bringen.
Ja.
Wie universell ist denn diese Pogo-Fähigkeit? Oder muss sie kulturell angepasst werden, oder ist das jetzt eine Frage, wo du sagen würdest, Claudia, total dusselig?
Also erstens mal, es gibt nur dusselige Fragen, sonst wüsste man die Antwort ja schon. Insofern alles wunderbar. Es ist universell. Nicht universell sind die Vorlieben und Abneigungen für spezifische Formen. Man hat in Asien deutlich mehr Zuneigung zu monotonen und silokreativen Systemen als hier bei uns. Was sich hier bei uns aber auch zu einer Schwäche zu entwickeln beginnt in Organisationen, wenn man jetzt alles selbst organisiert und durchdemokratisieren und sonst was machen will und jeder glaubt, er könne und müsse bei allem mitreden. Wer mal gesehen hat, wie in China die Besprechungen im Top-Management oder überhaupt auf Leadership-Ebene aussehen, das wird zack, 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 zack geht das da. Ja, das ist Prioritäten organisiert, man hat da Tempo und konzentriert sich rein aufs Unternehmensziel. Da können wir noch was von lernen. Aber deine Frage, ist Pogo-Fähigkeit jetzt ganz grundsätzlich überall dort, da, wo wir ko-kreative Systeme haben oder brauchen? Lautet die Antwort definitiv ja, denn Kommunikation funktioniert überall auf dem Planeten gleich. Es gibt aber Präferenzen für bestimmte Systeme. Evolutionär gesehen ist Kommunikation nicht einfach im All passiert und hat sich dann in unterschiedlichen Kulturen komplett unterschiedlich entwickelt. Das ist nicht der Fall, sondern hier bezieht sich immer Kommunikation auf Kommunikation. Sie ist unter Schwerkraft entstanden und sie hat was damit zu tun, was welches Meinen, welches Verstehen und welches Mitteilen mitgenommen wird und wie sich das eine auf das andere bezieht. Die Formen dahinter sind evolutionär gewachsen.
Man unterscheidet ja zwischen indirekter und direkter Kommunikation. Manche Menschen in manchen Kulturen, die dich nie direkt ansprechen zu irgendeinem Sachverhalt, zu einer Meinung oder sowas, und andere, die das eher so können. Und ich hatte dich am Anfang so verstanden, dass Pogo-Fähigkeit dieses Aushalten können von Differenzen, von Vielfalt und sowas mit sich bringt. Aber Menschen, die etwas nicht direkt ansprechen, haben doch diesen Bedarf gar nicht, etwas aushalten zu müssen, weil sie es ja gar nicht ansprechen.
Ja, das ist jetzt eine Frage nach der Vorliebe für die Typen der Kommunikation. Ich hatte gesagt, es gibt vier Grundtypen. Monotone Systeme, dann gibt es komplexes Driften, es gibt silokreative Systeme und es gibt ko-kreative Systeme. In Vietnam zum Beispiel oder auch in Taiwan auch, ist das nicht so üblich, dass beispielsweise die Frauen sich durchsetzen und auch mal in den Pogo mit hineingehen. Man hat dort mehr Vorlieben für monotone und silokreative Systeme. Dazu würde ich sagen, ich bin jetzt Gott sei Dank keine Organisationsberaterin, sondern ich forsche und überlasse die Beratung anderen. Aber wäre ich Beraterin oder aus meiner Position raus als Forscherin, würde ich dort in vielen Systemen empfehlen, lernt das mal, wie die funktionieren. Denn das bringt euch Innovation aus einer Richtung, die ihr so nicht habt, die nämlich etwas zu tun hat mit kognitiver Freiheit.
Mhm.
Ja, also kognitive Freiheit ist dabei immer soziale Freiheit. Umgekehrt würde ich hier in Deutschland empfehlen, nochmal neu über monotone und silokreative Systeme nachzudenken, weil wir die deutlich mehr benötigen, als die gesamte Selbstorganisationsbubble uns das ansinnt, um das mal nett zu sagen. Ja, also zurück zu deinem, das ist tatsächlich deine Frage. Gibt es Präferenzen? Deine Frage, denke ich, wenn wir sie jetzt umformulieren würden, ist nicht, ist das so? Gibt es die überall? Sondern ja, es gibt sie überall, aber es gibt kulturelle Präferenzen für spezifische Formen von Systemen. Mhm. Und das ist nicht immer funktional. Und da können wir kulturell sehr voneinander lernen und können dann auch diese neue Forschung dafür nutzen. Ja, zu zeigen, wie komme ich jetzt dahin?
Mhm. Danke, Gitta. Punk und Pogo ist für dich ja eine gewisse Kunstform oder ist nicht nur für dich, sondern ist generell eine Kunstform, würde ich mal so sagen.
Ja.
Siehst du noch andere Kunstformen, die angesprochen werden durch die von dir jetzt benannte Pogo-Fähigkeit in deinem Buch?
Ja, also Pogo-Fähigkeit ist eine Kunstform, die sich in ko-kreativen Systemen entwickelt. Ich finde auch Jazz interessant, wobei wir zum Jazz was wissen müssen. Das gilt aber eigentlich auch für alle ko-kreativen Systeme. Jazz würde ich jetzt als eine Sonderform ko-kreativer Systeme betrachten. Im Jazz, wer war denn das? Miles Davis war das. Der hat schlechte Musiker nicht auf die Bühne und in die Band gelassen. Einfach deshalb, weil man es können muss. Du musst die Impulse der anderen aufgreifen. Du musst der Rhythmisierung folgen können, die sich entwickelt und dazu einen intelligenten Beitrag leisten. Da kann nicht jeder mitreden. Und das zeigt das sehr schön, Jazz, dass Pogo-Fähigkeit nicht bedeutet, ich muss Pogo tanzen, sondern bedeutet, ich kann das, wenn die Situation das erfordert. Und dazu gehört auch Abgrenzung und sagen zu können, nee, das ist jetzt kein Fall für ein ko-kreatives System, das ist ein Fall für ein Silo oder ein monotones oder für komplexes Driften. Und hier können nur die und die mitreden.
Mhm.
Na, das sind relevante Dinge, die wir auch lernen müssen in Demokratien, dass es immer wieder gute Gründe dafür gibt, hier kurzfristig oder langfristig monotone, also zum Beispiel hierarchische Systeme einzuschalten, wie im Bildungsbereich. Da kann nicht jeder mitreden. Das kann nicht jeder bei unserer Forschung mitreden. Du musst sie erst mal lernen. Bevor du das nicht kannst, ist das besser, du hältst den Mund. Also wer da ja aber spielt, dem sage ich irgendwann so, das kannst du also zu Hause machen. Wenn du hier was lernen willst, musst du jetzt anfangen, mir zuzuhören, denn ich weiß, was du brauchst, um zu begreifen, wie das funktioniert.
Mhm.
Im Jazz ist dieselbe Voraussetzung. Wir lassen da nur Musiker rein, die es können.
Weil du jetzt schon bei der Musik bist, welcher Song ist denn die Pogo-Fähigkeit? Welchen Song würdest du damit denn verbinden und wie würde der denn vielleicht auch klingen oder wie klingt der?
Also Pogo-Fähigkeit, es gibt so eine Band, die ich sehr mag, wo ich die Pogo-Fähigkeit drin erkenne, das war King Crimson. Ein Jazzmusiker ist Ornette Coleman. Ja, der auch mit extrem unterschiedlichen Formen arbeiten kann und der da tatsächlich Jazz to Come, ja, eine neue Form von Jazz entwickelt hat. Also das sind so die beiden, wo ich finde, die bringen das schön raus, worum es dabei geht.
Ich bin im Jazz jetzt nicht so bewandert. Mir sagt ehrlich gesagt nur Oscar Peterson was, den ich verehrt habe, weil er am Klavier es verstanden hat, die Stimmungen und die unterschiedlichen Tempi und Dynamiken darzustellen und auch sofort zu reagieren, aufs Publikum
ja.
auch.
Ja, ja.
Das fand ich, das hat er so wunderbar es hat bei ihm funktioniert, das hat er wunderbar hingebracht.
Ja.
Ja, danke dafür. Gitta, vielleicht ganz zum Schluss, wenn wir jetzt so langsam unseren Podcast, unser Gespräch ausklingen lassen, Wenn du dir was wünschen könntest für die Zuhörenden, was sie jetzt hier auf jeden Fall mitnehmen sollten aus deinen Gedanken, die du jetzt hier in Worte gefasst hast, was wäre das?
Ja, vor allen Dingen erst einmal langsamer zu werden und nicht mehr jedem Impuls zu folgen, sondern schaut euch, hört euch in Ruhe an, was macht das System hier gerade, in welche Richtung entwickelt sich das. Das kann schon viel verändern. Ja, ich muss nicht über jedes Stöckchen springen, ich muss nicht zu allem etwas sagen. Gerade in der politischen Auseinandersetzung lieber nochmal dreimal nachdenken, ob ich da jetzt wirklich draufkloppen und mich über Inhalte streiten will, die in den Social Media nur inhaltslos über die Polarisierung in Richtung der AfD entschieden werden. Das ist eine Tatsache.
Danke, Gitta. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest bezüglich deines Buches?
Ja, vielleicht, auf was für eine Zukunft, ich hoffe. Ja, ich meine, in deinem Fragenkatalog war etwas derartiges drin, das hat mir sehr gefallen. Zunächst einmal möchte ich dazu sagen, es gibt mehrere Zukünfte, die wahrscheinlich sind. Und es liegt an uns, was wir tun. Mhm. Und durch kommunikative Entschleunigung, mehr Bewusstheit, Ruhe, Überlegung können wir viel ändern. Wenn wir Friedrich Merz nehmen, der wahnsinnig gerne wieder ins nächste Fettnapf hineintappt und Dinge sagt, die die Gesellschaft aufregen, von Stadtbild bis hin zu, dann macht doch Deutschland zum Partner, wenn ihr mit Europa nicht zurechtkommt. Das war jetzt das Letzte. Ruhig bleiben und sich klar machen, in dieser Situation sind wir nicht nur Zuhörende der Macht. Wir sind Teilnehmende an der Macht, die mit darüber entscheiden, auf was für Zukünfte wir hinauslaufen. Und wenn unsere Enkel, ja, das sind so Sachen, da kriege ich da eine Gänsehaut, ne? Wenn unsere Enkel uns dankbar sein sollen, also diesen Gedanken mitzunehmen, dann werden sie es dann sein, wenn wir das tun, uns mehr Zeit nehmen und uns selbst ermöglichen, die Polarisierung zu verlassen. Denn wenn Friedrich Merz dann das nächste Mal ins Fettnäpfchen tappt, weiß er, da ist ein Teil der Bevölkerung, der darauf nicht wütend reagiert, sondern der in aller Ruhe sagt, so, das war jetzt ein bisschen dumm formuliert. Wir hätten gerne jetzt dazu gehört, in diesem Augenblick, dass du uns sagst, Europa ist wichtig und ich setze mich dafür ein. Wie wir beim Stadtbild gerne gehört hätten von dir, die Anliegen der Bürger, die sich Sorgen machen, dass sie ihre ehemalige Altstadt mit den vielen kleinen, schönen Läden verloren haben an Dönerketten und an diese ganzen anderen Ketten, die es dann noch so gibt. Das hat ja jetzt nicht unbedingt nur was mit Migration zu tun, sondern das war ja eine wirtschaftspolitische Entscheidung. Dass solche Sachen mit hineinkommen, dass wir allesamt insgesamt bedächtiger und ruhiger werden, so bekommen wir auch andere Politiker. Denn jede Bevölkerung, jede Demokratie, jedes Land bekommt die Politiker, auf die sich die Gesamtkommunikation rhythmisiert. Je mehr wir also teilnehmen an Polarisierung, desto mehr Populisten sehen wir an der Macht. Wenn wir wollen, und das ist die Macht, die wir haben, dass wir eine Zukunft bekommen, in der unser Mitspracherecht sich zeigt als Mitspracherecht unserer Enkelkinder, in einer nachhaltigen Gesellschaft, die anfängt, füreinander wieder Verständnis zu entwickeln, dann können wir hier und jetzt damit anfangen, indem wir genau das tun.
Boah, ich danke dir. Ich habe gerade Gänsehaut im ganzen Körper. Das ist so schön, gerade auch diese Enkelfähigkeit, wie du es gerade angesprochen hast, dass diese jungen Menschen uns dankbar sind, wenn wir jetzt so einen kleinen Slowdown oder auch einen größeren Slowdown reinbringen, dass wir uns einfach Zeit nehmen, auch zum Denken.
Ja.
Bei uns in der Küche hängt der Spruch, before you speak, think. Und ich denke, das ist vielleicht so ein Gedanke, den wir auch noch weiter verankern dürfen. Gitta, ich beende den Podcast immer ganz gerne. Ich nenne es eine Art Kaleidoskop. Das heißt, ich fange den Satz an und du vervollständigst ihn bitte. Bei dir mache ich mir gar keine Gedanken, dass der grammatikalisch richtig ist. Selbst wenn er das nicht sein sollte, ist das kein Problem, weil dann kann der Zuhörer sich ja weiter daraus kreativ was formen. Ja. Bist du soweit bereit für meine vier anfänglichen Sätze, die du dann zu Ende bringst?
Yes, ma'am. Ja,
gut, okay. Pogo-Fähigkeit.
Ist etwas, das wir alle gut gebrauchen können, wenn wir kreativ miteinander umgehen wollen.
Menschen
sind eine tolle Spezies, die großartige Kräfte in sich trägt. Surfen wir unsere Evolution, dann können wir noch alle zusammen viel besser werden.
Gesellschaft
besteht aus Kommunikation.
Last but not least, Zukunft
ist das, was wir draus machen.
Ich danke dir, Gitta. Vielen herzlichen Dank fürs Teilen deines Wissens, für den Pogo-Tanz hier im Podcast mit dir. Es hat mir Spaß gemacht, dir zuzuhören. Danke und ich sage einfach mal ganz frech, bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir sehr, mir auch und ich wünsche allen Zuhörenden noch einen wunderbaren Tag.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?